Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast, live aus der Stabi Berlin, hier unter den Linden, Folge 81, Februar 2026. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr zuhört zum Lagerfeuer der Nation. Maria, schön, dass du da bist.
Ich habe neulich gehört von einem Menschen, der uns schon eine ganze Weile guckt und diesem Podcast folgt, dass wir nicht mehr so witzig sind wie früher.
Ja.
Du hast gerade das Gegenteil bewiesen.
Genau, aber die Welt ist auch nicht lustig einfach. Die ist alles andere als lustig. Schreibt doch gerne, ob ihr uns gut hört, ob ihr uns gut seht.
Wie es euch geht.
Ob ihr uns fühlt.
Freimt sich schon.
Wir sitzen hier wieder unter den Linden in der lieben Stabi.
Und reden über gute Bücher.
Bei mir wird es sportlich heute. Wie wird es bei dir?
Oh, bei mir wird es intensiv. Ich wollte eigentlich noch nicht vorgreifen, aber alle Bücher, die ich mitgebracht habe, sind sehr, sehr großartig. Aber sie sind auch keine gute Launemacher. Ich habe mir das für die nächste Folge vorgenommen, dass ich im
Wir
März
Wir können mal eine humorvolle Folge.
Vielleicht ein bisschen lustiger bin. Ich würde gerne mit Lyrik anfangen.
Oh, das ist aber eine gute Idee.
Ja.
Ich fange mal mit einem Schluck Bier an.
Ja, das ist, muss ich mit einem Schluck Limo anfangen, die auch ganz gut zu diesem Thema passt. Wer uns schon ganz lange folgt und all diese 81 Podcast-Folgen gehört hat, ich bin so sicher, dass ich Warsan Shires Lyrik schon besprochen habe im Podcast, aber ich habe alle unsere Folgen durchgeguckt und konnte den Gedichtband nicht finden. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also vielleicht besprechen wir sie jetzt sogar zum zweiten Mal aus Versehen. Aber ich habe wirklich geguckt und du hast auch geguckt,
ja.
Ne?
Mhm. Aber hast du dann auch die Folge gehört, die wir zum Wortmeldung Literaturpreis gemacht haben?
Da wusste ich, dass ich keine Lyrik besprochen habe. Da haben wir nur Wortmeldungen, Shortlist-Texte besprochen.
Also diejenigen von euch, die uns nur auf Instagram folgen, guckt doch mal drüben bei YouTube oder auf Spotify. Da gibt es nämlich eine Folge zu den 5 Texten der Shortlist für den Wortmeldungen Literaturpreis.
Ja, das ist gut, dass du das noch erzählst, weil das war eine ziemlich coole Folge. Wir haben ganz intensiv im Dezember über, ich glaube, 5 Texte gesprochen, die jeweils ungefähr 20 Seiten umfassen. Mhm. Und es ist nochmal ganz anders, ob man über so einen 200 Seiten oder 300 Seiten Roman spricht oder über so einen Text, der sehr, sehr konzentriert. Ich war ganz schön am Schwitzen im Dezember, weil es auch so intensive Texte waren, die so große Themen verbunden haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr da reinhört. Wir würden uns sehr freuen. Hinterlasst Liebe, Likes und Kommentare, gerne auch Fragen.
Der Pulitzerpreis ist uns so gut wie es
Falls ihr wirklich rausfindet, ob ich schon über Hausfeuerkörper von Warsan Shire gesprochen habe, dann seht mir das bitte nach. Aber übersetzt, ich sag's gleich mal, ist der Band von Muna Anissa Aykens, Miriam Nünning und Hans-Jürgen Balmes. Er ist im Fischer Verlag erschienen, ich glaube 2022. Und immer wenn man gerade so die Nachrichten aufmacht, ist man ja doch sehr, sehr überfordert. Und ich musste an ein Gedicht von Warsan Shire denken, was nicht in diesem Band ist. Aber was 2015, ich glaube, erstmals hat sie es auf Twitter gepostet und vielleicht kennt ihr das. Es ist auch in so Grafiken aufgetaucht mit so einer Erdkugel und die Erde sagt, es tut überall weh. So, es tut überall weh, überall. Und dieses Gedicht endet nämlich so, dass das lyrische Ich nach einem Terrorangriff eben den Atlas aufschlägt und mit den Fingern über die Länder fährt und fragt oder flüsternd fragt, wo tut's denn weh? Und die Erde antwortet, everywhere, everywhere, everywhere. Das ist ein ganz großartiges Gedicht, so wie Warsan Shire, finde ich, immer es schafft, Frau sein und Mensch sein im Angesicht großer, unvorstellbarer eigentlich Bestialitäten zu beschreiben. Und ich lese euch jetzt ein Gedicht vor, das eigentlich sehr lang ist, aber ich lese euch auch bloß einen ersten Teil vor. Und zwar hat das Miriam Nünning übersetzt und es heißt Zuhause. Niemand verlässt sein Zuhause, es sei denn Zuhause ist das Maul eines Haifischs. Du rennst nur Richtung Grenze, wenn du die ganze Stadt rennen siehst. Der Junge, mit dem du zur Schule gingst, der dich hinter der alten Dosenfabrik schwindlig geküsst hat, hält ein Gewehr in der Hand, das größer ist als er selbst. Du verlässt dein Zuhause nur, wenn Zuhause dich nicht bleiben lässt. Niemand würde sein Zuhause verlassen, es sei denn, zu Hause jagt dich davon. Du hast nie daran gedacht, es zu tun. Als du es dennoch tust, trägst du die Hymne in deinen Atemzügen und wartest bis zur Flughafentoilette, um den Pass zu zerreißen und hinunterzuschlucken. Und jeder traurige Bissen macht dir bewusst, dass du nicht zurückkehren wirst. Niemand setzt seine Kinder in ein Boot, es sei denn, das Wasser ist sicherer als das Land. Niemand würde freiwillig Tage und Nächte im Bauch eines Lastwagens verbringen, es sei denn, die zurückgelegten Meilen bedeuten mehr als nur eine Reise. Niemand würde freiwillig unter Zäunen hindurchkriechen, geprügelt, bis dein Schatten dich verlässt, vergewaltigt, vom Boot gezwungen, weil du dunkler bist, ertränkt, verkauft, verhungert, an der Grenze erschossen wie ein krankes Tier, bemitleidet. Niemand würde freiwillig ein Geflüchtetenlager zum Zuhause machen, nicht für ein Jahr oder zwei oder zehn. Entblößt und durchsucht die Welt überall ein Gefängnis. Und falls du überleben solltest, würdest du auf der anderen Seite begrüßt werden mit: Geht dorthin zurück, wo ihr herkommt, ihr Schwarzen, ihr dreckigen Flüchtlinge. Ihr saugt unser Land aus, dunkel mit ausgestreckten Händen, seltsam riechend, primitiv. Schauen Sie sich doch an, was Sie mit Ihren eigenen Ländern gemacht haben. Was werden Sie erst mit unserem tun? Es ist leichter, die Beleidigungen zu schlucken, als den Körper deines Kindes unter dem Schutt zu finden. Ich möchte zurück nach Hause, doch zu Hause ist das Maul eines Haifischs. Zu Hause ist der Lauf eines Gewehrs. Niemand verlässt sein Zuhause, es sei denn, zu Hause jagt dich an die Küste. Niemand verlässt sein Zuhause, bis zu Hause eine Stimme in deinem Ohr geworden ist, die sagt: Geh, renn, jetzt. Ich weiß nicht, was aus mir geworden ist. Warsan Shire, übersetzt von Miriam Nünning. Und ich finde das bei aller Härte und schwer auszuhaltenden Situationen so ein Trost, dass es Menschen gibt, die solche Worte finden. Sharon Dodua Otoo hat ein ganz, ganz großartiges Nachwort zu dieser sehr schönen zweisprachigen Ausgabe gefunden. Möchtest du jetzt diese Lyrik lesen?
Ja.
Und schon so viel erlebt. Ich bin wirklich ganz sicher gewesen, dass ich das hier schon besprochen hatte. Das werden wir nochmal nachverfolgen, was da los war.
Vielleicht eine Anthologie oder sowas.
Ja, weiß ich
auch. Das ist da schon mal irgendwo.
Oder wir werden das mal rausfinden. Und du?
Ich hätte schon die Chance gehabt, den ersten Roman von Res Sigus hier zu besprechen, der 2024 im Berlin Verlag mit dem Titel Wesentliche Bedürfnisse erschienen ist. Aber ich habe es nicht gemacht. Aber ich fange jetzt mit dem zweiten an. Begründete Ängste, der ist jetzt ganz frisch erschienen, auch im Berlin Verlag, auch wieder mit so einem, finde ich, fast schon ikonischem Cover. Also das ist irgendwie ein gutes Cover-Design. Willst du es beschreiben? Was sehen wir?
Ich würde sagen, es ist eine ziemlich genderfluide Person da drauf. Blond unter einem weißen Basecap mit einem sonnig-gelben T-Shirt und einem sehr, sehr interessanten Blick. Es wirkt fast ein bisschen fotografisch, die Malerei. Es hat so was ganz Realistisches. Also. Und die Augen sind so ein bisschen abschätzig, ein bisschen desillusioniert, aber auch ein bisschen so das Gegenteil von anbiedernd, oder? Wie würdest du dir den Augenausdruck, zeig's mal kurz in die Kamera.
Irgendwie stark und trotzdem unsicher, würde
ja,
ich sagen.
Ja, so abwartend auch.
Und ist ein unglaublich schöner Mensch, finde ich.
Ja.
Also sehr attraktiv, vielleicht so, fast schon so normschön.
Ja,
genau. Und
total ringsrum schöner Mund.
Ringsrum sind die Buchstaben des Titels und der Name von Res Sigus wie in einem Oval angeordnet. Finde ich auch eine sehr schöne Lösung. Worum geht's in unbegründete Ängste? Es geht um Christian. Christian wohnt in einer sächsischen Kleinstadt, was man auch erst so nach und nach eigentlich mitkriegt, aber man kann es auch einfach auf der U4 schon lesen. Und es ist in der Gegenwart oder so jetzt in den letzten Jahren irgendwie entstanden. Er hat relativ aufgeklärte Eltern, trifft die auch jeden Sonntag zum Brunch. Sein Vater ist unglaublich aware und gendered und alles und ist super woke. Und die Mutter hilft sich immer schon sehr früh in den ersten Prosecco rein. Also hat eigentlich ein sehr gutes Verhältnis auch zu seinen Eltern. Und die Geschichte fängt so an, eigentlich ist ziemlich lustig, dass er sich einen Hund aus einem Tierheim ausleiht, weil er den Typ im Tierheim so hot findet.
Ah.
Und dann geht er mit diesem Köter durch den Wald und kommt aber mit dem nicht so richtig zurecht. Und dann haut der Köter ab und rennt weg. Und der Christian kriegt einen totalen Schreck, lässt seine Zigarette fallen, wahrscheinlich.
Oh nein.
Höchste Waldbrandstufe. Oh. Und dann wird der Hund von einem Auto überfahren, stirbt. Und der Wald brennt ab.
Alles begründete Ängste.
Und das gleich mal so auf den ersten 10 Seiten. Und das ist, was erstmal so ein bisschen Slapstick-mäßig wirkt, ist aber dann tatsächlich der Auslöser für wirklich viele Ängste, die der Christian dann hat. Denn er macht es wahnsinnige Vorwürfe, dass halt dieser Hund, auch wenn es ein unsympathischer Hund war, wegen ihm gestorben ist. Und er denkt natürlich auch, dass der Wald seinetwegen abgefackelt ist. Und so beginnt praktisch eine Art Rückzugsbewegung von ihm, die über 200 Seiten erzählt wird. Er arbeitet in einem Fitnessstudio. Er ist selber Fitnesstrainer. Er ist unglaublich muskulös. Also es muss so ein richtiger, so stelle ich mir das vor, so ein richtiger Schrank sein mit so riesen Bizeps irgendwie und einem breiten Kreuz. Und ist aber ein ganz netter und irgendwie halt auch gay in dieser kleinen sächsischen Stadt, was ja auch nochmal was Besonderes ist, weil viele junge Menschen, die in sächsischen Kleinstädten aufwachsen und merken, dass sie gay sind, ziehen ja nach Berlin irgendwann. Und er bleibt halt dort. Und dann wird halt so erzählt, wie er praktisch mit diesem Schicksalsschlag des Eingangs so umgeht und wie seine Ängste dann eigentlich immer weiter wachsen. So. Und dann traut er sich auch nicht mehr so richtig in das Tierheim und ist auch...
Es wird auch nichts mehr mit dem Crush jetzt, ne?
Es wird auch nichts mehr mit dem Crush und er ist aber auch leider so ganz unglücklich verliebt. Und dann kommt dieser Crush dann irgendwann mal mit einer Frau ins Fitnessstudio und dann denkt er, ah, ist das jetzt die Freundin und sowas. Und ja, irgendwann kommt auch ein Typ ins Fitnessstudio, der kommt eigentlich ziemlich regelmäßig und macht halt eine Frau irgendwie blöd an. Und dann schmeißen die den raus und dann kommt er wieder und dann gibt es einen riesen Trara. Und der Christian hat dann auch Angst vor diesem Typ und das führt dann dazu, dass der Christian sich krank schreiben lässt, dass er sagt, er hat eigentlich sowieso Panikattacken und bleibt dann zu Hause. Und seine Mutter macht sich wahnsinnig Sorgen, die ja so ein super tolles Verhältnis zu ihrem Sohn hat.
Hat er Geschwister?
Nee, nicht, dass ich wüsste, aber... Man mag mich lügen schelten.
Keine, die eine große Rolle spielen auf jeden Fall.
Und dann ist es praktisch eigentlich wie so eine diametrale Erzählung. Also einerseits hat er von außen so diesen ganz wehrhaften, starken Körper. Und innen wird er aber eigentlich im Laufe des Romans immer schwächer. Also er hat halt erst diese Panikattacken auf Arbeit und irgendwann bleibt er zu Hause, irgendwann macht er auch gar nicht mehr die Tür auf und vermeidet jeden Kontakt. Und dann ist es aber wunderschön zu lesen und deswegen finde ich, ist es eigentlich auch ein sehr mutmachendes Buch und ein Buch, was sehr philanthropisch ist und irgendwie auch von einer ganz großen Menschenliebe zeugt, dass sich das Umfeld sehr um ihn kümmert. Und also die Mutter nervt ein bisschen, die will er eigentlich loswerden, aber dann gibt es halt zum Beispiel den Chef des Fitnessstudios, der halt sagt, ja, die Menschen oder meine MitarbeiterInnen sind halt die Wichtigsten oder das Wichtigste in diesem ganzen Business.
Was für ein Sachbuch für MitarbeiterInnenführung.
Ja, genau. Und
fallen mehr Leute ein, die das lesen sollten.
Und meinte so, ja, wenn du irgendwie Angst hast, abends zu arbeiten, dann gebe ich dir nur Frühschichten und sowas und ist sehr zuvorkommend und versucht ihn halt...
Fürsorglich.
Versucht ihn auch, dann will der Christian irgendwann kündigen. Und der Chef sagt so, nee, du kündigst nicht, weil dir wird es auch nicht besser gehen, wenn du die ganze Zeit zu Hause rumliegst und irgendwie Angst hast und versucht ihn so zurückzuholen. Das ist mal so der innere psychologische Zirkel oder Figurenzirkel des Romans und außenrum passiert aber auch viel. Also es ist in dem ersten Teil ist es 3 Wochen vor den Wahlen. Es gibt so eine blaue Partei, die halt ständig vorm Bahnhof steht und irgendwie den Leuten Flyer in die Hand drückt. Und die beste Freundin der Mutter, die verteilt die auch mit. Also da gibt es auch so einen Konflikt zwischen, macht man eigentlich, wenn die eigenen Eltern Freunde haben, die die blaue Partei wählen.
Oder die eigenen Eltern.
Genau. Und ja, dann ist halt diese große Dürre und irgendwie, also die Natur scheint doch irgendwie verrückt zu spielen. Und es gibt auch so halt so äußere Anlässe für Ängste. So. Und die verhandelt halt dieser Christian immer mehr in seinem eigenen Kopf. Und dann gibt es auch so einen Blick in die Vergangenheit. Das ist auch ganz schön. Da wird er halt irgendwie erzählt, wie er in der Schule auf Klassenfahrt war und da brutal gehänselt wurde halt von seinen MitschülerInnen. Und dann hat er halt die Strategie, dass er dann so mit 14, 15 anfängt, wirklich ständig ins Fitnessstudio zu rennen, um sich halt aus seinem kleinen Kinderkörper in einen extrem wehrhaften, starken, großen, kräftigen, schweren, muskulösen Körper zu machen und so auch eine Wehrhaftigkeit zu bekommen. Genau, das hat mir in dem Sinne gut gefallen, weil es auch diese Art von, so eine Art von Körperkult nochmal so spiegelt mit so einer psychischen Versehrtheit, also dass hinter so einem massigen Körper halt es ist kein Geheimnis, dass da auch sehr versehrte Psychen sein können, aber diese Zartheit, die er diesen Muskeln so entgegensetzt und diese Fürsorge, was du gerade auch gesagt hast. seine Mitmenschen. Das finde ich so einen guten Gegensatz, weil ich neige auch oft dazu, so eine gewisse Hohlheit diesen Muskeln zu attestieren. Und bei Christian ist es aber nicht hohl, sondern es ist halt so eine Art Reaktion auf ein Trauma, dass er sich diese Muskeln anschafft. Und sie schützen ihn aber trotzdem nicht. Also er fällt trotzdem. So. Gibt aber auch ein ganz gutes Happy End, würde ich sagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein richtig Happy End, aber es ist ein Zuversichtsend. Was heißt Zuversicht auf Englisch? Aber sowas End. Gibt es bestimmt
das
gleich in den
Kommentaren. Das wüsste ich jetzt auch gerne, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nur die Hoffnung im Kopf. Und würdest du das auch Leuten geben, die so ein bisschen vielleicht, also in diesen Ängsten, manche so ganz diffus, dass man plötzlich irgendwie so merkt, dass einem Sachen was ausmachen, die einem früher vielleicht nichts ausgemacht haben, oder dass man so, würdest du das solchen Leuten empfehlen, ja, zu lesen?
Ja, also da hat es auf jeden Fall ein hohes Identifikationspotenzial dann, dass man sagt, hey, es geht auch anderen Menschen so. Und vielleicht auch Menschen, die, also weil es ist halt ein queerer Roman auch, also der von so einer queeren Erfahrung erzählt und vielleicht auch mal nicht in Berlin, sondern halt im ländlichen Raum, in diesem Kleinstadtmilieu auch und mit diesen ganzen Konflikten, dass man sich halt auch jeden Tag in dieser Stadt wieder sieht. Und man kann eigentlich diesen drei Menschen, die um einen rumtun, die ganze Zeit auch nicht so richtig ausweichen, egal ob das jetzt die Eltern sind oder dieser komische Kunde im Fitnessstudio, den man eigentlich nie wiedersehen will. Ne? In Berlin verstecken wir uns halt vor diesen Leuten. Das ist halt das Gute an Berlin. Deswegen sind wir hier, können wir uns so gut verstecken. Und es geht halt in der Kleinstadt nicht so. Man ist sich selbst, seiner Vergangenheit und allen Fehlern und Schandtaten, die man vielleicht mal begangen hat, ausgeliefert. Mhm. Und dann knallt das halt auch doppelt rein. Und davon erzählt halt Rhys Sigurdsson auch mit so einer großen Zartheit in unbegründete Ängste.
Unbegründete Ängste.
Es sind sehr begründete Ängste, würde ich sagen, aber...
Das liebe ich ja, wenn Titel nicht so streitlos.
Hast du das erste von Rhys Sigurdsson gelesen?
Nee, habe ich auch nicht.
Das ist auch so. Ja, okay.
Aber das können wir jetzt alles noch nachholen. Ich brauche ja manchmal auch wahnsinnig lange, bis ich so Bücher lese. Also das, was jetzt kommt, das liegt schon eine ganze Weile da. Und ich habe vor diesem Buch gescheut, sagt man, ich habe gescheut, ja, so wie ein Pferd. So, das lag bei mir zu Hause und hat mich so angeguckt. Und ich wusste, das ist ziemlich intensiv. Es ist von... Ich kann überhaupt kein Spanisch. Jorge Baron Bitza, würde ich, glaube ich, sagen. Jorge Baron Bitza, übersetzt aus dem Spanischen, hat es Frank Wegner. Und es heißt Die Wüste und ihr Samen. Und das Buch ist im Original 1998 erschienen. Und ich habe mir irgendwie von jemandem erzählen lassen, worum es geht. Und ich dachte so einerseits sofort, boah, krass, muss ich unbedingt lesen. Und dann dachte ich aber sofort, oh, aber nicht jetzt. Und es hat mich aber auch nicht losgelassen. Ich wollte, hinten steht nicht so viel drauf. Ne? Also hinten steht, Elegias arglos sinnliches Gesicht nahm Abschied von seinen Formen und Farben. Mhm. Das ist sozusagen die berühmte U4 hinten, das, was auf dem Buchrücken steht. Da wird man jetzt nicht so richtig schlau daraus. Ich versuche erst mal kurz zu beschreiben, was innen drin passiert und dann, warum dieses Buch so wichtig ist und auch so interessant ist, in Bezug zu setzen mit dem Autor. Also das Buch erzählt eine Geschichte gleich auf Seite 1, passiert etwas sehr, sehr Schreckliches. Triggerwarnung, Suizid, Triggerwarnung, Gewalt müssen wir an der Stelle geben, aber es wird nicht zu schlimm und ich werde es auch nicht irgendwie farbig beschreiben oder sowas. Aber auf Seite 1 schüttet der Vater bei der Scheidung der Mutter Säure ins Gesicht. Hm. Ne? Oh je. Der Sohn, Anfang 20, ist quasi im Nebenraum und der Vater erschießt sich danach und die Mutter wird gerettet in der Notaufnahme in Argentinien. Das Ganze spielt 1964. Die eben erste Hilfe leisten, so gut sie können. Aber es wird relativ schnell klar, für eine gute plastische Chirurgie müsste sie nach Mailand fliegen und müsste irgendwie versuchen, das alles gut wiederherzustellen. Und dieser Sohn fliegt mit ihr und begleitet sie 2 Jahre in Mailand. Ich sag's nochmal, es ist das Jahr 1964, während sich da Fachmenschen, Ärztinnen und Ärzte, ich glaube, ich muss es gar nicht gendern, das sind hauptsächlich Ärzte, um sie kümmern, um Elegia kümmern, die, ich glaube, als das Ganze passiert, ist der Sohn, Mario heißt der ist 23 und die Mutter ist 47. Und der Vater, der sich erschossen hat, ist ein bisschen älter, der war 63. Aber diese Elegia, 47 Jahre alt, liegt nun in Mailand in der Klinik. Und der Mario, der will ihr so ein bisschen beistehen. Und das ist also auch eine große finanzielle Frage. Er schläft auf so einem Sofa im Krankenzimmer, weil das einfach auch alles wahnsinnig kostspielig ist. Und die zwar aus einer sehr angesehenen, wenn auch nicht ganz einfachen Familie in Argentinien stammen, das wird so im Laufe des Buches so ein bisschen klar, dass die durchaus mal über Geld verfügt haben. aber der Vater einfach auch ein Hallodri war, also nicht nur in dieser gewalttätigen, in diesem Angriff gegen seine Frau, sondern also auch vorher, das schon alles relativ undurchschaubar war. Und der versucht nun 2 Jahre der Sohn mit ihr in Mailand zu bleiben und sie tagsüber zu versorgen, mit ihr irgendwie auch immer zu gucken, was machen die Ärzte, was empfehlen sie, was kann man da tun. Es sind wahnsinnig viele Eingriffe nötig, es bewegt sich wirklich in einem Schneckentempo und es wird aber nicht so geschildert, dass man das Gefühl hat, man kann es gar nicht aushalten. Und was er nachts macht, dieser Mario, ist dann sozusagen so eine Art, weiß ich nicht, vielleicht ein Versuch des Umgangs damit. Der zieht durch Mailand, der fängt an zu saufen wie die, ich habe gar kein Wort. Also ist eigentlich ständig betrunken in der Nacht, freundet sich mit einer Prostituierten an, freundet sich an, ist da auch ein sehr, sehr vages Wort. Also im Prinzip hängt er mit ihr ab und macht so Dinge, wo man nachts so das Gefühl hat, also begleitet sie zum Teil zu Terminen und streitet sich mit ihr in der Kneipe. Und es hat auch viel immer so mit einer gegenseitigen, er kennt sich da in dieser Stadt nicht aus, irgendwie sein Italienisch ist nicht so gut, aber er ist schon reiseerfahren und so weiter. Aber es hat auch oft immer so ein Macht hin und her pushen. Also man hat das Gefühl, dass nachts diese ganze Spannung, die am Tag in diesem Krankenzimmer entsteht, sich irgendwie bei Streifzügen durch diese Stadt wie so künstlich entlädt, ungefähr so. Und jetzt will ich ganz kurz nur sagen, warum das so spannend ist und warum es auch so interessant ist, weil ja immer wieder die Frage steht, was hat ein Buch mit dem Autor oder der Autorin zu tun und was sollte man hinter einer Geschichte und so weiter. Es gibt zum Glück ein sehr, sehr hervorragendes, in dieser hervorragenden, von Frank Wegener übersetzten Ausgabe dieses fiebertraumartigen Romans, gibt es ein großartiges Nachwort zum Schluss von Alan Pauls, den ich nicht kenne, wo ich dann recherchiert habe. Es ist ein argentinischer Journalist und Autor, von dem ich noch nichts gelesen habe, aber dem das hervorragend gelingt, das Leben von Jorge Baron Bizza so ein bisschen einzuordnen. Das ist der einzige Roman, den er je geschrieben hat, das einzige Buch, was je von ihm erschienen ist. Er ist aber immer im Verlagsbusiness tätig gewesen, also eher so freischaffend. In seiner Biografie steht, ich las Mann, übersetzte Proust, lebte 30 Jahre von meiner Arbeit als Korrektor, Ghostwriter, Journalist, von Psychiatrieheftchen bis Zeitschriften des Hochfeuilletons und als Kunstkritiker. Und dieses Buch erschien 1998 und 2001 beging der Autor Selbstmord. Und Alan Pauls erzählt dann im Prinzip seine Familiengeschichte und das ist in diesem Buch auch relativ offen, geht er damit um, dass er sagt, er muss diese Düsternis, die da in sein Leben gekommen ist, 1964, als der Vater der Mutter das angetan hat, wenn es irgendeinen Sinn gehabt haben muss, dann dass er jetzt diesen Roman, ich glaube, er benutzt es auch so ein bisschen als Wort, gebären muss, damit sein Leben irgendeinen Sinn hat. Das ist nämlich genau so passiert, dass der Vater der Mutter das angetan hat, dass der Vater sich danach erschossen hat. Die Mutter hat sich nach dieser ganzen Odyssee von medizinischen Eingriffen und Aufenthalten in Mailand und dann auch wieder zurück in Argentinien. Die ist Bildungspolitikerin gewesen. Das ist also eine super spannende Familiengeschichte, ganz antiperonistisch. Also man erfährt auch in den Zwischenkapiteln ganz viel über Argentinien und über die politischen Umwälzungen, über Exil und alles, was dazugehört. Und die Mutter hat sich dann im Prinzip 18 Jahre danach trotzdem das Leben genommen. Nach dieser ganzen...
Also 3 Suizide letztendlich.
In einer Familie.
Aber war der Zeuge?
Und die Schwester hat sich auch noch das Leben genommen.
Suizid ist ja meistens vererbbar. Das ist, also das taucht selten alleine auf.
Interessant.
Mehr bei den Manns. Aber war er Zeuge dieses Angriffs?
Es ist auf jeden Fall in der Wohnung passiert. Also ich bin gerade nicht so ganz sicher. Es wird schon auf Seite 1 beschrieben. Das könnt ihr ganz leicht morgen im Buchladen eures Vertrauens, öffnet mal Seite 1. Es ist nicht unerträglich. Es ist auch, das ist wirklich so eine Qualität dieses Romans, ja, dass auf Seite 1 dieser Vorfall passiert. Die wollen eigentlich noch Papiere durchgehen im Arbeitszimmer. Ich glaube, der Sohn, ich weiß gar nicht, ob er in der Stadt ist. Also auf jeden Fall in der Stadt. Ich weiß nicht, ob er im Zimmer nebenan ist. Ich habe auch wirklich lange an diesem Buch gelesen. Ich habe es in wirklich kleinen Etappen auch gelesen, wobei man sehr konzentriert sein muss, weil auch sprachlich halt ganz viel da drin steckt. Und er war auf jeden Fall in der Nähe und er beschreibt dann auch, wie sie zurückkehren in die Wohnung und wie man auch nach Jahren immer noch diesen Säurefleck im Boden sieht natürlich. Und Sprache und Übersetzung spielt halt eine ganz, ganz große Rolle, weil zum Beispiel, soweit ich mich richtig erinnere, dass es ist ein Aufsatz in einem wahnsinnig gebrochenen Deutsch, weil er auf einer deutschen Schule war und dort einen Aufsatz schreiben musste über das Konzept dieser Schule. Und den muss er ja im Original, im Spanischen, wahrscheinlich in einem sehr gebrochenen Spanisch geschrieben haben. Und so wie Frank Wegener den dann in ein gebrochenes Deutsch übertragen hat. Und auch die Sprachschwierigkeiten, die sich manchmal zwischen den Argentiniern in Mailand und den Italienern ergeben.
Die Argentinier sprechen doch Spanisch,
oder? Ja, und die Mailänder sprechen halt Italienisch. Und das ist halt eine gebildete Familie so, aber es passieren eben trotzdem so ein paar Sachen, die so übersetzerisch, glaube ich, total anspruchsvoll oder weiß ich, total das anspruchsvoll zu behandwerken
und
sind.
Und es ist aus der ersten Person geschrieben?
Ja.
Und du hast so gesagt vorhin, es ist eher so fiebertraumartig, also eher so assoziativ und ist hintereinander weg, oder?
Nee, es ist schon plotgetrieben. Also es passiert schon auf Seite 1 eben dieser Säureangriff und dann fährt man mit denen, genau, es ist erste Person, wir fahren, ich war gerade nicht mehr sicher. Und dann fährt man eben mit denen nach Mailand und dann passieren zum Beispiel so absurde Sachen, wie dass der Sohn seiner Mutter am Krankenbett, auch um sie zu beschäftigen, einen Aufsatz aus einer Zeitung vorliest, den der Vater vor Jahren geschrieben hat. Wo es um so eine Kampfhandlung geht in der Revolution und solche Dinge. Also auch da finden so Fragmente statt von anderen Texten, wo man sich so vorgestellt hat, sind es jetzt irgendwelche Zeitungsartikel, die es wirklich gab, sind es irgendwelche journalistischen Arbeiten, die er da eingeflochten hat. Also es ist dahingehend auch so literarisch ganz anspruchsvoll und es hat diese große Qualität, dass man eigentlich was ich jetzt beschrieben habe, ist ja was, wo man denkt, boah, geh mir bloß weg, ne? Familiendrama, Gewalt gegen Frauen, ein eigentlich Leben, was von diesem Moment an zerrüttet ist und was sich nicht wieder zusammensetzt. Und ihm zu folgen, bis auch irgendwie dann zu seinem Tod, ist wirklich, ist es berührend und tragisch. Aber trotzdem hat es eben so eine ganz große Heilsamkeit in der Sprache, die er findet, um das zu beschreiben, weißt du?
Also es geht dann über 20 Jahre oder wie? Oder ist das die Zeit in Mailand?
Also die Mailand, das sind 2 Jahre und die sind sehr, sehr intensiv beschrieben. Und dann macht es im Prinzip sehr große Sprünge bis zu dem Moment, wo man ihm sozusagen folgen kann, wie er dieses Manuskript abgibt oder auch noch im Selbstverlag mit Druck. Also er hat auch dann ein bisschen Geld vom Vater noch geerbt, also gegen jede. Und das wird aber ein totaler Erfolg. Also es verkauft sich ganz, ganz großartig und die Presse feiert es und dann nimmt er sich das Leben.
Und aber die Mutter ist auch ansprechbar, die liegt da jetzt nicht irgendwie im Koma oder sowas mehr.
Genau, über weite Stellen ist die einfach wirklich sehr versehrt und so versehrt, dass man auch da nicht drin sein möchte in diesem Krankenzimmer. Aber sie kann sich über weite Stellen auch einfach verständigen und das ist auch interessant, weil ich habe lange über diesen Titel nachgedacht, die Wüste und ihr Samen, weil man geht nicht durch eine Wüste und spielt auch keine Rolle. Und habe dann irgendwo auf ein Interview gestoßen, wo irgendjemand gesagt hat, dass das einfach, und das trifft es eben sehr, dass es zwischen dem Sohn und der Mutter wird in diesen 2 Jahren schon auch geredet. Die reden über natürlich Behandlungsoptionen, die reden über Politik, die reden über Exil, über Geschichte der also die Mutter ist eine sehr interessante Frau, auch was sie für eine Karriere gemacht hat in Argentinien, was so ihre Berufsvisionen waren. Und der Vater war Schriftsteller. Und worüber sie aber nicht sprechen, ist, was da in diesem Arbeitszimmer eigentlich passiert ist zur Hölle.
Die Frage der Schuld und die Motive.
Ja, oder auch, was es mit ihr gemacht hat und ob es jetzt sozusagen, also was man sich ja vorstellen könnte, ist, dass man eigentlich ja total an allem verzweifelt, wenn das einem passiert, ja, dass man einfach so gezeichnet ist und sich so schmerzhaften Prozederen auch unterwerfen muss und das, da gibt es irgendwie von ihrer Stelle, es hat sowas fast, wie heißt das, wenn jemand so ganz kühl diesen eigenen Leiden gegenüber ist? Also was ganz...
So stoisch, oder?
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es da ein Wort für
Resignieren.
Gibt. Resignieren. Ja, auch. Also sie geht so völlig, sie ist gar nicht, ich würde heulen und Zähne klappern und wütend sein und mit meinem Schicksal hadern. Und das alles ist sie nicht. Aber sie findet mit ihrem Sohn eben auch keine Sprache, um darüber zu sprechen, was es mit ihm zum Beispiel gemacht hat, dass der Vater das tut und sich danach umbringt.
Er entzieht sich halt auch so, ne? Man kann dann jetzt mal ihn zur Rechenschaft ziehen und sagen... Ja. Stell dich deiner Tat.
Wobei es ja, also es gibt ja genug, was man so weiß über gerade diese Säureangriffe auf Frauengesichter, ja. Was das für eine bestialische Rache, Bosheits-, Männer-, Misogynie-Form ist, um Frauen zu entstellen, zu zeichnen, um Besitz zu markieren, um irgendwie Rache zu üben, Das ist ein Buch über ein sehr, sehr schwieriges Thema, was aber so großartig geschrieben ist. Sonst glaubt mir jetzt keiner, aber ich habe an einigen Stellen, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, dass er das schafft, dass man lacht über Formulierungen, dass man lacht über Bilder, die er benutzt. Es gibt diese doppelte Dramatik dieser Schmerzen der Mutter, aber auch dieses Sohns, der damit Mitte 20 sein Leben versäuft und man ahnt, dass es auch ein Trauma ist, was er da erlebt hat, was er einfach nicht mehr in den Griff kriegen wird und das dann auch diese 2 Jahre in Mailand und dann irgendwann im Rückblick auf diese Zeit sehr viel später, das geht dann sehr schnell, das Ding hat ja auch keine 300 Seiten, bestätigt zu sehen, dass das im Prinzip die große Wunde ist.
Ja, so die innere und die äußere, ne? Mhm. Die Tat bleibt halt in den Körpern irgendwie eingeschrieben.
Mhm. Die Wüste und ihr Samen von Jorge Baron Bizza, übersetzt von Frank Wegner. Ganz großartig. Intensiv und großartig.
Und ist im Herbst erschienen, ne? Oder hast du gesagt?
Oktober, glaube ich.
Du hörst einfach jetzt meiner sanften Engelsstimme ein bisschen zu, wie ist über Son Lewandowski die Routinenrede, den Debütroman von Son Lewandowski. Und ich glaube, das wollte ich vorhin bei Res Sigus schon sagen, dass das vielleicht so das sportliche Jahr der deutschsprachigen Literatur wird. Das fing letztes Jahr schon mit Jim, mit Verena Kessler an, und Unbegründete Ängste von Res Sigus spielt ja auch zum großen Teil in einem Fitnessstudio. Und ich weiß auch, dass von C.C. Rösky im Herbst ein Buch erscheint, was auch Bodybuilding zum Thema hat und sowas. Also dieses Fitnessstudio ist in der Literatur angekommen. Es ist als literarischer Topos oder Ort. Er ist sozusagen jetzt etabliert. Man darf Literatur im Fitnessstudio schreiben. Und bei Son Lewandowski geht es ein Stück auch in Richtung Sport, aber eher in eine Turnhalle, wo geturnt wird. Und zwar schreibt sie in ihrem Debütroman Die Routine über Amika, ist die Erzählerin, die selbst eine Turnerin ist, beziehungsweise war, das ist gerade so, das springt sehr an den Zeiten, die auch, ich glaube, das höchste Mal so Europameisterschaften mitgeturnt ist. Und Damenturnen, das hat 5 Disziplinen.
Hast du im Buch gelernt?
Schwebebalken, ich habe sehr viel über Turnen gelernt. Schwebebalken, dann Boden.
Barren?
Stufenbahn, das sind, glaube ich, die 3.
Weiß nicht, gibt es noch Reg extra?
Da geht es zumindest jetzt hier sehr drum. Genau, und das hat diese Amika halt auch geturnt von klein auf. Und die Basiserzählung setzt ein, dass diese Amika in der Türkei ist, bei einer Meisterschaft oder einem Wettkampf. Und ihre Teamkollegin steht gerade auf dem Schwebebalken, will einen Sprung machen, einen Vorwärtssalto oder sowas, fällt auf ihren Brustkorb und verletzt sich ganz, ganz, ganz schlimm. Also ihr brechen mehrere Rippen, und also schon der erste Satz, das ist...
Weil gewalttätige Bücher heute oder Gewalt...
Wie oft es mit dem Schambein auf den Schwebebalken stürzen konnte, ohne dass es brach. Das ist der erste Satz gleich. Also es fängt gleich an mit einer unglaublichen, nicht nur Brutalität, sondern auch sowas Brachiales irgendwie, ne? Wenn man sich vorstellt, dass ein Schambein bricht.
Aber wie klug es gelöst ist, literarisch diese Frage zu stellen, diesen Satz nicht zu sagen. Weißt du, wie der Satz klingen würde? Da hat sie, also das ist wieder so ein Zeichen, was Literatur kann, was es für einen Unterschied macht, zu sagen, man kann ganz schön oft mit dem Schambein auf den Balken krachen, ohne dass es bricht. Oder diese Frage zu stellen, die auch sofort macht, dass ich, also du auch gerade, ne, dass man sich so innerlich zusammenzieht, dass man so kurz durchatmet, weil man weiß, man ist nicht betroffen, aber dass man sich diese Frage eben plötzlich auch stellt und sich das dann so unwillkürlich, das ist so klug gelöst, der erste Satz ist voll klug.
Das ist mein Fragezeichen.
Ja, es ist halt einfach, wie oft.
Ja, genau. Und diese Amika guckt da ihrer Teamkollegin zu, die heißt Izzy, die sind beide benannt nach Maskottchen von ehemaligen Olympia-Wettkämpfen. Ist auch gut, dass wir das jetzt während der Olympiazeit besprechen, weil dieser ganze Modus Olympia spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Und dann kommt diese Izzy, die da jetzt so sich schwer verletzt hat, in der Türkei in ein Krankenhaus und wirklich Intensivstation.
Warum kommt die in der Türkei in ein Krankenhaus?
Na, weil dieser Wettkampf in der Türkei stattfindet, in Antalya, glaube ich. Und die ist auch erstmal nicht transportfähig, also die Lunge ist kollabiert. Und die muss intubiert werden, also künstlich beatmet und Koma und sowas. Und dann sitzt diese Amika, die diese Geschichte erzählt, praktisch in diesem Behandlungszimmer und rekapituliert eine doppelte Geschichte eigentlich. Und zwar ist es einmal die Geschichte zwischen den beiden. Fangen wir vielleicht mit der an. Also die haben zusammen immer trainiert. Die Amika ist so Anfang 30, also uralt für Turnerinnen. Ja. Und sie ist so 15, 16, 17, 18, 19 irgendwie so. Und die haben viele Jahre im Trainingslager gemeinsam verbracht. Und sie erzählt darüber zum Beispiel, wie halt diese Trainingsabläufe letztendlich waren, diese Routinen des Sports, also dass sie dem Sport und diesem Wettkampfgeist seit frühester Jugend eigentlich alles untergeordnet haben. Und was heißt alles untergeordnet? Zum Beispiel, dass sie ganz, ganz, ganz krasse Versehrungen an der Haut haben, also dass sie brutale Schwielen und dass sie die dann so aufknubbeln und dann kommt die Wundflüssigkeit raus und dann wird das Magnesia da so rein.
Ich habe das extra mit Absicht alles nicht so genau besprochen, was man alles
genau, so also es ist schon eine sehr, sehr körperliche Erfahrung und es ist auch interessant, weil dann sagt sie zum Beispiel an einer Stelle, also sie beschreibt diese aufplatzenden Hände und dann liegt neben der Izzy im Krankenhaus eine ganz, ganz, ganz alte Frau, wo die Haut dann so papieren wird irgendwie und dann sagt sie ja, in dieser Haut ist eine ganz große Zartheit und setzt das auch so gegeneinander, also literarisch echt super Spitzensport und erzählt auch weiter und das finde ich sehr extrem, die, was ich in der Form auch nicht so wusste, dass die eigentlich wie in so eine Art Essstörung hinein trainiert werden. Also die werden jeden Morgen vor dem Training gewogen und nach dem Training auch. Und wenn jemand erwischt wird, wie er zu viel isst oder zu viel wiegt, dann gibt es Strafen oder man darf halt, wird halt aus dem Kader rausgeschmissen. Sowas. Also, und dann führt der Trainer halt auch wirklich so Tabellen und sagst, ja, wieso hast du jetzt 100 Gramm zugenommen und sowas. Und das führt dazu, dass die eine Woche an einem Gummibärchen essen. Zumindest gibt es eine Stelle, da sagt sie, ja, wie isst man denn den Arm eines Gummibärchens? So, ne? Weil man sich das so genau einteilt. Dann gibt es auf der anderen Seite aber auch so Fressattacken wieder. Und das Ziel ist halt, die wollen halt wenig wiegen, weil man, je leichter man ist, je kindlicher der Körper ist, desto
in die niedrigere Gewichtsklasse kommst du.
Ja, oder desto besser kannst du zum Beispiel am Stufenbahn turnen, weil du halt noch nicht so einen massigen Körper hast. So, oder du kannst auch höher springen und keine Ahnung, wie das funktioniert, dass man nichts isst und trotzdem so viel Kraft hat. Mhm. Aber die werden halt so trainiert und da wird so erzählt, wie dieser Sport halt so einen unglaublich massiven Eingriff auf den Körper hat, wo man eigentlich denkt, der Sport ist vielleicht dazu da, um irgendwie einen gesunden Körper zu haben, aber hier wird er eigentlich krank gemacht. Also an einer Stelle schreibt sie auch, ja, ein Jahr lang, Profiturnen ist wie 5 Jahre Normalleben, also man die Gelenke völlig verschleißt und sowas. Und auch die Attraktion im Wettkampf eines Sturzes, ne? So, eine Frau, die stürzt, ist halt nicht eine Attraktion, sondern ein verletzter Frauenkörper, schreibt sie auch an einer Stelle. Das finde ich auch sehr interessant. Und dann also rekapituliert sie so ein bisschen ihre eigene Trainingserfahrung und die von dieser Izzy und auch wie sie sehr zärtlich miteinander waren und trotzdem dann auch Konkurrentinnen im Kader natürlich, weil sie wollten alle auf diese Position, aber haben sich auch gegenseitig unterstützt. Das ist auch, habe ich zumindest so eine sehr homoerotische, queere Begehrensartikulation gelesen, also weil die dann auch eine Zeit lang in einem Bett schlafen und so. Und parallel, und das fand ich fast noch die interessantere Erzählebene, erzählt sie von berühmten Turnerinnen. Und da gibt es zum Beispiel eine, kennst du? Nadia Comăneci. Das war eine rumänische Turnerin in den 70er Jahren und sie gilt so als eine der ersten, die so eine kindliche Turnerin war. Und die wurde entdeckt von so einem ganz berühmten Trainer, Bela Caroli, auch ein rumänischer Trainer. Der ist halt in die Grundschulklassen in Rumänien gegangen, hat die Mädchen so gefragt, kannst du einen Rat schlagen? Der hat sich an den Rand des Schulhofs gestellt, hat stundenlang die Mädchen beobachtet, was schon mal irgendwie total weird ist. Fragt, du kannst einen Rat schlagen. Und die Mädchen, die halt ja gesagt haben, die hat er dann mit in sein Trainingszentrum genommen, irgendwo ganz isoliert, weg von den Eltern, und hat die halt praktisch zu so Superstars trainiert. Und denen zum Beispiel, das wird auch an einer Stelle gesagt, so anabole Steroide gegeben, damit die Pubertät nicht einsetzt. Also die wurden auch sehr gedopt. Und dann hat diese Nadia Comăneci, das ist die erste Turnerin, die eine perfekte 10 geturnt hat, also wie die von allen Ringrichtern praktisch 10,0 hat. Und
dann reden wir 80er, worüber reden wir 70er?
Das war in den 70ern, glaube ich, ja. Und erzählt halt, oder das sind dann auch total krasse Videos, also die hat am Stufenband steht sie halt oben und macht da einen Rückwärtssalto, was unglaublich gefährlich ist. Also wenn man da eigentlich so abstürzt, dann kann man sich sämtliche, also wirklich tödlich verletzen eigentlich.
Ne?
Und das sind halt kindliche Körper. Er war der Erste, der so gesagt hat, nein, die Turnerinnen sind eigentlich besser, bevor sie in der Pubertät sind. Und erst viel, viel später gab es olympische Regeln, dass die mindestens 16 sein müssen. Also die waren halt 13, 14, 15. Oder erzählt von einer anderen, fand ich auch sehr interessant, Vera Czeslawska, die für die Sowjetunion angetreten ist. Und sie hat halt in Mexiko bei der Olympiade, als sie zusammen mit Tschechien und und die Sowjetunion waren gemeinsam auf Platz 1. Und sie hat halt nach unten geguckt, statt zur Flagge nach oben. Und es wurde als Protest gelesen und dann wurde sie komplett aus allen Verbänden geschmissen und sowas. Also wie politisch Turnen auch ist. Aber vielleicht das Krasseste war bei, also es gibt noch viele, Simone Biles, zum Beispiel eine schwarze Turnerin, die erzählt dann auch später, wie sie von, ich habe den Namen vergessen, von einem von dem Mannschaftsarzt der amerikanischen Turnerin halt systematisch über viele Jahre lang sexuell missbraucht wurde, so, wo auch die Eltern zum Teil mit im Raum waren. Und dieses System des Zugriffs dieser Trainerin, dieses Trainer auf diesen jungen eigentlich Mädchenkörper und wie das über Jahre, Jahrzehnte so geduldet wurde und die Mädchen nicht wussten, ist das jetzt erlaubt, was mit mir gemacht wird.
Ich weiß auch gar nicht, ob das geduldet wurde. Also gibt es da irgendwie einen Bezug dazu? Weil es ist ja in so Profisport wahrscheinlich auch immer noch. Ne? Da bist du dann sozusagen in so einer Professur eingetragen. Du bist ja dann gar nicht mehr, dein Körper gehört ja dann irgendwie auch noch weniger, sondern du bist irgendwie, es ist ja auch immer noch, glaube ich, wahnsinnig aufgeladen.
Also es gab dann mal, also war jetzt ja vor 2 oder 3 Jahren auch in Stuttgart, gab es das da, glaube ich, auch in so einem Turnkader, wo das dann tatsächlich mal ans Licht kam. Oder in der Schweiz gab es auch diese so Protokolle. Also es kam vor ein paar Jahren schon ans Licht, aber über viele Jahrzehnte haben sich die Mädchen auch das einfach nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil sie natürlich auch diese Wettkämpfe gewinnen wollten und sie wurden auch mental
so... Man hat so lang trainiert und genau. Man hat sich so angestrengt. Ja. Aber hast du so ein bisschen diesen Weg von Amika und wie ist sie noch so ein bisschen verfolgt? Also wie ist das? Nee, nicht, dass du das nicht sagen, wie es ausgeht, aber...
Diese Erzählebene findet fast komplett, also oder in diesem Krankenzimmer statt halt und in den Rückblenden, wie es halt bis zu diesem Krankenzimmer kommt. So. Also dieses Krankenzimmer ist schon die Erzählgegenwart. So. Okay. Aber wie man so praktisch diesen Leistungssport so alles opfert, und das ist dieses Leistungssport, ich werde, glaube ich, nie wieder eine Turnerin sehen, ohne auch dieses Missbrauchssystem zu sehen. So, weil das, wenn man sich überlegt, dass wirklich Mädchen von ihren Eltern weggeführt wurden und schon in so einem ganz, ganz frühen Alter so krass trainiert wurden,
und wie das Leben so wie stehen bleibt und dann bist du irgendwie so 30 in der Regel und bist du so völlig verbraucht oder hast dann einfach so eine Verletzung. Ich muss jetzt auch so an Lindsay Vonn denken und dass man alles im Nachhinein.
Dass sie mit 41 noch mit einem gerissenen Kreuzband den Superchief
fährt. Aber auch was für Männergeschichten dann so, wie die sagen, was sie hätte machen dürfen, was sie nicht hätte machen dürfen. Du bist dann so allgemeingut, ja. Du bist dann es wird dann gefilmt und dann hat jeder Horst eine Meinung dazu. Also wo man dann auch mit diesem Sport, für den man trainiert hat, bei dem man bewiesen hat, wie gut man darin ist, plötzlich so seine Deutungshoheit abgibt, wo plötzlich heißt, ja, das wusste ich gleich. Das ist wie wenn dann plötzlich beim Fußball irgendwie alle wissen, wie man es hätte machen müssen hinterher oder sowas. Ne? Also wie man da so ein öffentlicher Teil auch wird von so einem oft ja national aufgeladenen Gemeinschaftsgefühl, wo jeder dann irgendwie eine Meinung zu dir haben darf, finde ich auch total absurd.
Genau, und das ist ja das Interessante, dass die Turnerinnen, die sind in dieser Turnhalle auf diesem Boden da und müssen schweigen. Ne? Also die haben eigentlich nicht das Recht zu sprechen, weil wenn die turnen am Stufenbahn oder auf dem Boden, ist es eine stille Veranstaltung und dann entscheiden die Schiedsrichter sozusagen oder diese Punktrichter, wie gut diese Übung war. Und die dürfen sozusagen über die Zahlen so ein Urteil artikulieren. Und was die Son Lewandowski halt jetzt hier macht, die gibt diesen Turnerinnen praktisch eine eigene Sprache, eine eigene Erzählung, die qua ihres Sports gar nicht vorgesehen ist. So, ne?
Und es ist auch so, ich liebe das so über Bücher, wenn Romane das schaffen, dass du dich für was interessierst plötzlich oder Einblick in eine Sache hast, zu der du normalerweise überhaupt keinen Zugang haben würdest. Also eine Passion oder ein Beruf oder ein Handwerk oder irgendeine Form, irgendein Interesse, einen Zustand oder eben sowas, wo ich denke, ich würde in meinem Leben, müsste ich wahrscheinlich nicht mehr in eine Turnhalle gehen, ich wüsste nicht mehr, wie es da riecht und dass man das dann aus den Seiten aber plötzlich so riechen kann, was über diese Leute erfahren kann, das ist,
ja, sie sagt,
wie sie arbeiten, wie sie denken.
An einer Stelle sogar, sie konnte riechen, wenn jemand zu wenig gegessen hat, wie jemand dann riecht und sowas. Also diese extreme Körperlichkeit, die da auch so
und diese
betont
Nähe, ne?
wird.
Ja, also diese Nähe, die sich über was definiert, was ja dann aber auch so ein Ende in Sicht hat, was so ganz klar irgendwie ja auch mal aufhören muss dann irgendwann. Also dieses sich darauf einlassen müssen, aber eigentlich nicht verlassen können. Ne?
Also ein unglaublich intensiver Debütroman. Krass, so Son Lewandowski. Was hast du denn jetzt noch? Bleibt es jetzt so krass, Maria? Was
bleibt
ist denn
jetzt auch
heute
beim Körper. Es tut mir so ein bisschen leid. Ich werde es mal ganz kurz ein bisschen privat, weil ich glaube, dass das ein bisschen hilft. Ich habe ja seit
Kannst
drei...
Kannst du einen Rat? Ha? Kannst du einen Rat?
Nee, ich kann keinen Rat. Kannst du einen Rat? Mach, sagt der Kamerajunge. Nee, aber ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich habe seit über drei Jahren, habe ich sowas, was ich seit neuestem als Schmerzkrankheit bezeichne. Ich habe das lange nicht so genannt, weil ich immer gedacht habe, ach komm. Aber es ist eine.
Rücken, meinst du?
Ich habe so eine Entzündung im Rücken, da kann auch kein Arzt was machen, die arbeiten dran. Es ist auch nicht jeden Tag gleich schlimm, aber es ist auch nicht jeden Tag. Aber ich habe, würde ich sagen, an 20 von 30 Tagen zu einer gewissen Zeit einen Schmerz. Und es interessiert mich, also ich habe auch alles versucht und bin ganz toll in Behandlung, bitte keine Tipps, sagt Sarah Lorenz Buri-Schnubel immer, wenn sie irgendwas postet, sagt sie mal bitte keine Tipps, hier auch bitte keine Tipps, bin dran. Aber ich habe ein großes Interesse seither dafür, wie andere Leute mit Schmerz umgehen. Und ich habe ein großes Interesse an allem, was Maggie Nelson schreibt, was sie liest auch, aber auch was sie schreibt. Und jetzt hat sie es ist auch im Oktober, glaube ich, schon erschienen, im Hansa Berlin Verlag Pathemata die Geschichte meines Mundes. Und übersetzt aus dem Englischen ist es von Cornelius Reiber. Den könnten Leute von euch natürlich kennen, weil er Darren Griefer, ein Geist in der Kehle, so großartig übersetzt hat. Und bisher hatte, glaube ich, Jan Wilm sehr häufig das Vergnügen, Maggie Nelson zu übersetzen. Und jetzt Cornelius Reiber macht das genauso großartig. Da habe ich beim Lesen oft wieder gedacht, weil ich denke, das ist nicht so einfach, sie zu übersetzen. Ich liebe das, in ihrem Kopf zu sein, und ich liebe das, dabei zu sein, wenn sie denkt. Und das darf man in diesem Buch, darf man sehr, sehr nah dabei sein. Es ist so eine Mischung zwischen Tagebuch, Schmerzprotokoll, Gedanken, fast auch so ein bisschen so ein fluides Journaling, was sie da betreibt. Das hat nur 100 Seiten, ist also ganz, ganz schmal. Und es ist aber so toll, weil ich habe immer wieder so gedacht, ich lese manchmal dicke Bücher und habe eine gute Zeit, oder ich lese 100 Seiten Maggie Nelson und denke monatelang darüber nach und träume nachts von der Sprache und träume nachts von den Bildern, die sie aufmacht und von den Denkgedanken, die sie weitergibt. Und sie hat in diesem Buch, geht sie von die Geschichte meines Mundes, sagt es ja schon, einem Kieferschmerz aus, mit dem sie jeden Morgen wacht, sie mit einem unfassbaren Kieferschmerz auf.
Bei Jehona Kizai hatten wir das doch letztens auch mal bei dem.
Aber auch beim Knirschen.
Ja, genau.
Und es ist aber nicht dieses chronische Knirschen, sondern es ist wirklich so eine Art, wie seit der Kindheit vorhandene Verformung. Also es ist irgendwas, passt nicht richtig aufeinander und verursacht, dass sie sich eigentlich die Backen auch so zerbeißt. Aber eben auch so ein dauerhaftes Schmerzgefühl. Sie wacht morgens auf und ist eigentlich wie betäubt von diesem Schmerz und versucht, dem auf den Grund zu gehen, lebt ja in Los Angeles und eine Odyssee nach der anderen. Also ganz logisch, man denkt natürlich auch, die Autorin hat Schmerzen bei allem, was Sprechen bedeutet. Das ist natürlich super aufgeladen. Natürlich macht sie auch Therapie. Sie hat auch seit der Kindheit schon kieferorthopädische Behandlungen. Als Kind hat sie immer wahnsinnig viel geplappert, aber man hatte das Gefühl, dass da auch irgendein Druck dahinter ist, den sie irgendwie so entladen kann. Also ein ganz, ganz großes Schmerzgefühl, das sich einfach jetzt im Alter noch immer wieder verschlimmert. Und sie ist verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung, nach einer Therapie, nach einer Heilung, nach irgendeinem, was ihr hilft, geht von einem Spezialisten zum nächsten und beschreibt mit einer Uneitelkeit, möchte ich das nennen, und einer Neugier auch, wie diese unterschiedlichen, zum Teil auch Quacksalber und Scharlatane ihr da das Blaue vom Himmel versprechen und sie immer wieder zu teuren und absurden Therapien drängen, und sie verliert eben langsam auch so ein bisschen den Geduldsfaden und auch so ein bisschen die Sicherheit, dass sie dieser Sache noch mal Herr wird. Und während ihr diese Sache im Mund förmlich explodiert, ist die Pandemie auf ihrem Höhepunkt. Sie hat ihren Sohn zu Hause, der, glaube ich, so ein bisschen im Grundschulalter ist. Also sie erzählt viel vom Homeschooling, was sie da machen muss, muss noch sehr, sehr intensiv betreut werden. Es ist also auch so diese äußere Umklammerung, in der sich die Welt plötzlich befindet, und die Frage, wie dieser Sohn eben damit umgehen kann, dass er plötzlich aufwächst in einer Welt, und wir vergessen das viel zu schnell, fällt mir auch immer wieder auf, dass wir nicht wussten, wird das mal wieder normal, laufen wir mal wieder ohne Maske rum, kriegen wir überhaupt einen Impfstoff? Und ich finde das so schön, wenn das Einlass in die Literatur findet, wenn sie dann zum Beispiel beschreibt, wie sie versucht, diesen Impfstoff zu jagen, weil sie nicht sicher ist, dass es morgen noch einen geben wird, oder? Und auch, also das sind so Erinnerungen an eine Sache, wo ich glaube, da hilft uns Literatur. Ich wollte das eigentlich nie lesen, habe gedacht, hoffentlich findet die Pandemie
wir das,
nie.
Ist die Frage.
Ich möchte das gerne. Ich möchte das verarbeitet wissen, weil ich dann auch weiß, hey, guck, wie wir darüber hinweggekommen sind. Aber es ist auch wichtig, das nicht zu vergessen, weil ich glaube, wenn uns das irgendwie anders nochmal einholt, ist es wichtig, uns auf das berufen zu können, was wir da vielleicht gelernt haben. Und ich glaube, wir lernen das bloß, wenn wir darüber lesen und das nicht verdrängen. Und dann gibt es eben noch die Ehekrise, die sie hat, die ihr in dem Moment sozusagen auch das halbe Leben zerschießt. Und das alles auf 100 Seiten in einem tagebuchartigen, journalistischen, unfassbar wie immer klugen Maggie Nelson-Stil. Pathemata, es an Herodots alles Leiden und Leben. Nee.
Weiß ich nicht.
Pathemata ist aus
ist das eine Figur?
Die Leide des Lehrens. Also die Leide, also nee.
Die Lehre des,
die Lehre des Leidens.
Aber die Leide des Lehrens auch.
Die Lehre des Leidens, an die ich ja auch nicht glaube und an die Maggie Nelson auch nicht glaubt. Und ich möchte das jetzt nicht vorausnehmen, aber wie sie mit dieser Kiefergeschichte umgehen wird, ich fand das ein Trost.
Eine Bekannte von mir hat sich da Botox spritzen lassen.
Das ja, das cool. Hat sie auch behandelt. Ah, okay. Nein, sie hat es nicht gemacht. Ja. Aber sie hat auch erklärt, warum sie es nicht tut. Hm. Aber auch das war eine Überlegung von ihr. Es gibt gute Gründe dafür und gute Gründe dagegen. Maggie Nelson lesen, wenn man nicht genau weiß, wohin mit seinem Schmerz, eigentlich mit dem Weltschmerz. Aber in dem Fall...
Ist es heilsam?
Ich fand das... Heilsam ist so ein wahnsinnig esoterisches Wort, finde ich. Aber ich fand das hell und wach und mir tat es gut.
Hast du deinen Schmerz kurz vergessen?
Beim Lesen? Ich hatte diesen einen Moment, wo ich dachte, ey... Wenn Maggie Nelson das so macht, und ich hatte es vorher schon so gemacht, dachte ich, wir machen es richtig, Maggie und ich. Wir sind in so einem, ja, so nah kam ich ihr, glaube ich, noch nie beim Lesen, dass ich gedacht habe, that's it. So, jetzt müssen wir noch kurz einen Absacker machen, bevor sie uns wieder den Saft abdrehen.
Na gut.
Ja, ist schwer.
Ich will jetzt gerne über eine Autorin reden, wo das, glaube ich, sehr, sehr seltsam wäre, dass diese Autorin ein neues Buch herausbringt oder ein Buch von ihr erscheint, ohne dass wir drüber reden.
Das geht nicht.
Muss ich jetzt mal wirklich an der Stelle so in dieser Deutlichkeit hier postulieren. Nämlich ist in der Frankfurter Verlagsanstalt, in der relativ, ich habe einen knirschenden Stuhl heute, der auch schon aufgemacht. Taschenbuchreihe von der Frankfurter Verlagsanstalt ist jetzt als eines der ersten Bücher, schon letztes Jahr im Herbst, Europa wach auf, erschienen von Nino Haratischvili. Eine Autorin, die Maria und mich ja so ein bisschen zusammengebracht hat.
Möchtest du die Geschichte erzählen, aber du hast nur noch 2 Minuten?
Habe ich? Mhm. Ah, okay. Nein, also das sind einfach Texte und Reden von ihr, zum Beispiel ein Brief an ihre Tochter, in dem es um die Rolle der Frau in Georgien in der Kindheit von Nino ging und um die Rolle von zum Beispiel, was Russland schon seit vielen, vielen Jahren in Angriffskriegen auch gegen Georgien schon 2008 und so führt und wie wenig es die Weltöffentlichkeit immer interessiert hat, wie imperial Russland schon so viele Jahre unterwegs ist.
Man kann so viel lernen in allen Büchern von Nino Haratischvili, was das angeht. Ich habe das jetzt neulich auch wieder gedacht, dass ich so denke, steht da alles drin. Aber wie toll auch diese Reden.
Ja.
Und weil sie auch eine super politische Autorin ist, diese Reden so gesammelt zu haben.
Genau, und sie an einer Stelle hält sie auch eine Rede vor dem Bühnenverein Deutschlands über das Theaterschreiben. Auch extrem klug, wie sie da das Inszenieren und das Schreiben so gegeneinander stellt. Also das ist nochmal so eine Nino Haratischvili, auch nochmal von der anderen Seite, wer ihre Theaterstücke oder ihre Romane mag, der wird auch diese Texte sehr lieben. Europa wach auf.
Und der Rest soll sie trotzdem.
Sowieso.
Ich finde alles irgendwie.
Alles schon.
So, ich hatte hier schon mal Esther Becker besprochen und zwar mit ihrem Debütroman Wie die Gorillas. Ich habe extra geguckt, das war 2021. Die habe ich nämlich gefunden, dass ich sie schon besprochen hatte und ich fand den ganz, ganz großartig. Und jetzt sind im Verbrecherverlag Notfallkontakte erschienen und es steht nichts auf dem Buch drauf und ich habe es unbedingt lesen wollen. Im Eingang steht dann Erzählungen und das ist wieder eines dieser Bücher gewesen, die mir gezeigt haben, was eine Kraft, was eine Macht Erzählungen haben. Das sind auf so kurzen Räumen, das geht mir eigentlich auch seit dem Wortmeldungpreis, das fing schon vorher an, aber wieder so, dass ich denke, man kann manchmal auf 3 Seiten was erzählen, was einem so im Kopf hängt, wo man das Gefühl hat, man hat einen ganzen Roman gelesen. Und Esther Becker hat hier verschiedene Erzählungen zusammengestellt, die sehr unterschiedlich sind. Manche sind sehr witzig, manche sind sehr hart, manche sind sehr politisch. Viele davon handeln von Menschen, die in Verlustsituationen sind. Es geht häufig um, also wirklich existenzielle Verluste, um das Gefühl von Sicherheit auch, was man verliert. Eines ist so ein bisschen auch wie ein Langgedicht angelehnt. Ich glaube, es würde mir total schwer fallen, weil ich ganz viele Texte, in denen es um Beziehungen geht, die enden mal von der einen Seite, mal beendet man eine Beziehung, mal wird eine Beziehung beendet. Fand ich super, super toll beschrieben, aber welcher mich, glaube ich, am meisten begeistert hat, ist der von einer Gerichtszeichnerin, die im Fall Giselle Pellicot im Gerichtssaal saß und beschreibt, was sie sieht. Und das auf so wenigen Seiten zu beschreiben und mir wirklich so eine ganze so eine ganze Sicht zu eröffnen und das auch zu wagen, in so einer kurzen Form so ein Thema anzugehen und das so gelingen zu lassen. Ich finde, Esther Beckers Notfallkontakte könnt ihr in kleinen Dosen immer wieder selber lesen. Und es ist auch so ein Buch, was man ganz, ganz toll verschenken kann. Es ist politisch, es ist sprachlich ganz hervorragend. Möchtest du es auch lesen?
Für Presseverlag eh immer gut.
Eh immer gut. Und dann?
Was jetzt politisch nochmal zum Schluss?
Ja, ist auch richtig so gerade. Sehen wir uns wieder zu Folge 82.
11. März, wieder live aus der Stabi. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Empfehlt uns weiter, gebt uns 5 Sterne überall, wo ihr könnt oder 6. Wir danken der Stabi, dass wir hier sein durften.
Aufmerksamkeit und Liebe freut uns.
Und wünschen euch ein gutes Lesen.
Bis nächsten Monat. Tschüss.
Das war Blauschwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.